Als wir am Freitag jetzt den Film angesehen haben über Jesus, da ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass Jesus ja nicht nur Gottes Sohn, ja, das ist seine Bezeichnung, Priester, Prophet und König, so wird er genannt, aber in erster Linie vor allem Lehrer ist. Er ist jemand, der lehrt, der uns Dinge beibringt, der immer wieder Dinge sagt, und wie schon in der Schule ist es manchmal schwierig, den Lehrern gehorsam zu sein oder zu gehorchen. Sagen uns dann, ihr lernt ja fürs Leben und nicht für die Schule. Aber es ist immer herausfordernd, jemanden, der einem vorgesetzt ist, zu gehorchen, zu vertrauen, dass der das Beste möchte, auf der einen Seite aber auch so diszipliniert zu sein und zu sagen, okay, ich höre auf das, was er mir sagt, ich bin bereit, das anzunehmen. Und Jesus ist Lehrer. Er ist jemand, der uns Dinge beibringt, er ist jemand, der uns Dinge zeigt, und das Ziel ist es, gerettet zu werden. Die Dinge so zu lernen und zu verstehen, dass wir eines Tages bei ihm im Himmel ankommen. Das ist das einzige Ziel, das Hauptziel. Es gibt Zwischenziele wahrscheinlich, die man dann erreicht. Es gibt Freiheiten, aber in erster Linie geht es darum, die Ewigkeit mit Jesus zu verbringen. Eine Sache, ich habe mir heute drei herausgenommen. Der erste Punkt vom Hausbau, zweite von der Nachfolge und der dritte vom Geld. Und der erste Punkt vom Hausbau im Matthäusevangelium Kapitel 7, ich lese das kurz vor, sagt Jesus: Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Der massive Fels, auf dem der Jünger dieses Haus baute, oder der massive Fels ist das Bild für einen gehorsamen Jünger. Für jemanden, der das annimmt, was Jesus sagt, und der auf ein dementsprechendes Fundament baut. Der Sand, derjenige, der auf Sand baut, ist halt jemand, der gedankenlos das Leben lebt, einfach so den Tag genießt, in das Leben hineinlebt und sich keine Gedanken darüber macht, was das Ziel des Lebens ist. Das Ziel des Lebens für einen Menschen ist es, eben Gott zu kennen, Gott kennenzulernen, Gott zu suchen, Gott zu finden und mit Gott zu leben und mit Gott eine Beziehung zu haben. Jesus hier auf Erden zu verherrlichen. Ja, wir wissen das als Christen. Viele Menschen wissen das nicht. Sie fragen sich, es gibt viele Theorien, wie man das Leben leben kann. Ja, viele Menschen sagen auch, es ist gut, sich ein Ziel zu setzen im Leben oder sich überhaupt Ziele zu setzen, auf die man hinarbeitet. Allemal noch besser, als gar kein Ziel zu haben. Aber das Eigentliche zu verfolgen, Jesus kennenzulernen oder Gott kennenzulernen, ist es dann eben nicht. Und das ist jemand, der auf Sand baut. Der Platzregen, der fällt, das ist ja nicht plötzlicher Umsturz im Leben oder dass eine Hungersnot ausbricht oder sonst irgendetwas, sondern der Platzregen, der fällt, ist, dass Jesus wiederkommt. Das geht es im Endeffekt. Wenn eine Hungersnot ausbricht, dann ist es natürlich besser, Kapital anzuschaffen, am besten Gold zu kaufen. Das verliert am wenigsten an Wert, oder Grund und Boden zu besitzen. Aber wirklich auf Fels zu bauen heißt, Jesus gehorsam zu sein. Und wenn Jesus wiederkommt, die Menschen aufstehen, auferstehen zum Gericht, zu sagen, okay, Jesus, ich kann mich darauf verlassen, dass Jesus mich kennt, sagen wir mal so. Dass Jesus sagt, am Tag des jüngsten Gerichts, wenn es dann soweit ist, Joachim, ich kenne ihn, ich weiß von ihm, er hat mit mir eine Beziehung gehabt, wir haben Dinge durchgemacht gemeinsam in Hamburg, in seinem Leben. Ich habe ihn oft einsetzen können. Ich weiß von ihm. Er gehört zu mir. Und das ist eben das, dieses Fundament, dass man mit Jesus gelebt hat. Das zweite Beispiel, das ich heute zeigen wollte, ist es von der Nachfolge. Im Lukas Evangelium, Kapitel 14, spricht Jesus von der Nachfolge. Und zwar eine große Menge folgte ihm nach und wandte sich um, also eine große Menge ging hinter Jesus her, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Ich habe mir das so vorgestellt, wie ein Politiker tritt neu auf, gründet eine Partei, was auch immer, hat auf Anhieb 15% und sagt: Seid ihr euch bewusst, was passiert, wenn ihr mich wählt? Ich glaube, diesen Politiker gibt es nicht. Aber genau das hat Jesus gemacht. Er steht auf, lehrt, und eine große Masse folgt ihm nach. Und er will sie nicht überreden, mitzukommen oder sie zu ermuntern, noch mehr mitzunehmen, sondern als erstes in sich zu gehen und einmal zu verstehen, was es überhaupt heißt, Jesus nachzufolgen. Was für Konsequenzen das für das gesamte Leben bedeutet, sich wirklich Gedanken zu machen. Ich glaube, dass Jesus vor allem entschiedene Nachfolge sucht, weil er weiß, welche Herausforderungen auf den Einzelnen zukommen werden und welche Dinge er fordert. Gott hat ja von Jesus, seinem eigenen Sohn, nicht mehr gefordert oder nicht weniger gefordert, als am Kreuz zu sterben. Wir haben das am Freitag gesehen in dem Film, was das bedeutet. Jesus wusste Gründonnerstagabend, was jetzt passieren wird. Keiner wusste es. Er wusste, dass er ausgepeitscht wird, dass er ans Kreuz genagelt wird, dass er einen sechsstündigen Todeskampf am Kreuz erleben wird, bis er seinen Dienst vollendet hat, sozusagen. Und das als Gottes Sohn. Ich glaube nicht, dass jemand von uns gekreuzigt wird, aber es kann durchaus sein, dass man in seinem Leben als Christ Dinge erlebt, wo man Ähnliches vielleicht durchmacht wie Jesus in den Stunden vor seiner Kreuzigung, an Angstgefühlen, an Ablehnung. Und wenn man da keine Entscheidung getroffen hat, tiefe Entscheidung getroffen hat, dann sind 30 Jahre zuvor für umsonst gewesen. Wenn man dann nicht wirklich alles gegeben hat. Und das ist das, was Jesus von seinen Jüngern fordert. Vers 27 heißt es dann: Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen und über ihn spotten und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Das ist im Prinzip das Beispiel von jemandem, der aufhört, Jesus nachzufolgen. Der beginnt, der sehr euphorisch beginnt und alles macht, was zu machen ist, und dann aber das Geld ausgeht. Das heißt, nicht zu Ende gedacht hat, was es bedeutet, den Menschen sollen bis zum Tod zu folgen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Sehr nett umschrieben. Ja, das heißt, ich habe 10.000, du hast Jünger 10.000, die andere Seite, Gott, hat 20.000. Die Differenz ist wahrscheinlich viel, viel größer. Aber er beschreibt es so: Wenn ich jetzt in den Krieg ziehe gegen denjenigen, der 20.000 hat, bin ich nicht unterlegen und will nicht zuvor hingehen und Frieden suchen. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange er jener noch fern ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das Kreuz zu tragen bedeutet die totale Unterordnung. Die Römer haben das gemacht, dass sie die Leute, die gekreuzigt wurden, hatten von jedem Einzelnen verlangt, das Kreuz zu tragen, den Balken zu tragen, um natürlich den anderen Angst einzujagen. Wenn ihr nicht gehorsam seid und wenn ihr nicht die Dinge tut, die der römische Staat von euch verlangt, dann wird euch das passieren, was demjenigen jetzt passiert. Und zwar werdet ihr das Kreuz tragen bis zur Kreuzigung und dann hingerichtet werden. Und das Kreuz tragen hat schon so eine Bedeutung von totaler Unterordnung. Ohne Wenn und Aber. Nichts auszulassen. Der dritte Punkt, von dem Jesus spricht, den ich mir herausgesucht habe, für die Predigt heute, ist das vom Geld. Wir kennen das Kapitel im Matthäusevangelium, wo Jesus eben davon spricht, welche Einstellung wir zum Geld haben sollen, vom Schätze sammeln und vom Sorgen. Das heißt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und Rost fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Dann heißt es, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Das heißt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Im Schluss dieses Kapitels heißt es dann, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das heißt, Kraft und Energie in das Reich Gottes zu stecken, es reicht, und alles andere, was wir brauchen, zu essen, zu trinken, ein Dach über dem Kopf, um ein vernünftiges Leben leben zu können, wird Gott uns schenken. Das kann er in seiner Macht tun. Er kann uns Jobs geben, er kann uns das genügende Geld geben, das kann er in seiner Macht alles tun. Wir brauchen uns nicht darum zu sorgen. Im 1. Timotheus 6 heißt es, die Geldgier ist die Wurzel allen Übels, wenn man besitzen will. Das heißt, beschenkt zu werden ist etwas anderes als besitzen zu wollen, viel Geld haben zu wollen oder eine Sicherheit daraus nehmen zu wollen. 10.000 oder 100.000 auf dem Sparbuch zu haben und zu sagen, das ist meine Sicherheit. Wenn irgendetwas passiert, ich habe hier eine Sicherheit. Und genau das, glaube ich, möchte Gott nicht von uns. Es ist kein Problem, Geld zu besitzen oder Grund oder etwas zu haben. Aber welche Einstellung man zu Besitz hat, welche Einstellung man generell zum Geld hat, das ist das, was ihm so am Herzen liegt. Und ich glaube, er ist auch immer wieder für diejenigen, die besitzen, diejenigen Jünger, die reich sind, wird er immer wieder mal prüfen und Dinge zurückzufordern, damit er auch zeigt, es ist ein Geschenk von ihm, um das zurückzufordern. Das heißt, es ist sehr wichtig, die richtige Einstellung dazu zu haben. Man kann sich als Mensch darin verlieren. Es ist interessant, ich merke das bei mir selbst, dass ich überhaupt keinen Drang dazu habe, mir Besitztümer anzuschaffen. Ein Auto oder ein Haus oder sonst irgendetwas. Nicht, dass ich es mir jetzt so leisten könnte, aber ich habe auch gar keinen Drang dazu. Dachte mir, was ist los mit mir? Habe ich mich so stark verändert? Und bin dann in mich gegangen und ich bin ja vom Bauernhof aufgewachsen. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, einen Bauernhof zu haben, dann könnte ich sehr schnell da wieder mich rein verlieren und rein fokussieren. Ich glaube, das ist bei mir einfach gebündelt worden in diesem Gedanken, okay, wenn ich so einen Hof habe, dann brauche ich alles Mögliche dazu und könnte ja auch Hunderte von Tausend, Millionen ausgeben. Das wäre überhaupt kein Problem. Das alles kann ich mir vorstellen. Das damals als Christ war der schwierigste Punkt für mich, das aufzugeben, und habe damit eigentlich auch alles Weltliche irgendwie aufgegeben. Und fällt mir heute wesentlich leichter, Besitz nicht nach Besitz zu trachten. Ja, dafür sind es andere Sachen. Aber gerade Deutschland, ja, eines der reichsten Länder der Welt, und ist es doch in Deutschland sehr stark, glaube ich, eines der stärksten Dinge überhaupt, Besitz zu haben und am Besitz festzuhalten. Und etwas, was am schwersten zu überwinden ist für Christen oder für Menschen, die sich entscheiden, Jesus nachzufolgen, dass sie sagen, okay, ich will nicht Vertrauen oder Kraft heraus daraus schöpfen aus meinen Besitztümern. Das ist etwas, was Jesus verlangt, den Besitz vergeht. Einige haben es erlebt, was passieren kann, wenn Städte bombardiert werden, wenn alles zerstört wird. Wir, unsere Generation, kann sich das ja fast nicht mehr vorstellen, dass das überhaupt möglich ist, dass es so etwas gibt. Aber im Prinzip kann es jederzeit wieder soweit sein. Nichtsdestotrotz wird genau das wieder nicht helfen, wenn Jesus eben wieder kommt, um zu richten, um die Jünger zu richten, die Nachfolger zu richten, die Menschen zu richten, wenn man Besitz angehäuft hat. Deswegen sollen wir uns mit unserem Geld, mit unseren Besitztümern bei Gott Schätze sammeln. Da heißt es, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Auge. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Das heißt, wir sollen dienen, geben, unseren Besitz, ob er klein oder groß ist, dafür einsetzen, damit es Menschen einfach besser geht, ohne zu fragen. In dem Film, mir ist aufgefallen, am Freitagabend hat Jesus einfach gesagt, gib, wenn dich jemand bittet um etwas, dann gib ihm. Frag nicht, ob er Alkohol damit kauft oder Zigaretten oder irgendetwas, sondern einfach zu geben, weil ich ein Jünger bin, weil ich ein Nachfolger bin. Und diese Einstellung möchte ich auch für mich persönlich wieder nach vorholen, zu sagen, okay, ich lebe ja täglich und täglich kann ich etwas tun. Und oft, wenn ich mal so 2 Euro jemandem gebe oder 5 Euro, ist ja nicht so viel, aber dann denke ich mir, jetzt geht er hin und kauft sich damit eine Pulle Schnaps oder ein Bier und habe ich da eigentlich Gutes getan? Nein, und darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass ich als Jünger die Aufgabe habe, auch zu helfen, zu dienen, dass das Gott gefällt. Und das ist das, was er von uns möchte. Das war's schon wieder. Natürlich hat Jesus vieles mehr gelehrt als nur diese 3 Punkte. Und alles zielt darauf ab, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Vieles zielt darauf ab, ihn zu verherrlichen hier auf Erden. Und er ist ein Lebenslehrer, wie ein Philosoph, jemand, der uns immer wieder Dinge sagt, schau, mach es so, dann funktioniert es. Versuche es so zu machen, dann funktioniert es. Und er ist ein Lehrer für uns und jemand, auf den wir hören können, jemand, den wir lesen können und in die Tat umsetzen können. Und das Funktionieren motiviert uns dann, mehr zu machen. Amen.